Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist Zeit für eine ungewöhnliche Wertschätzung, denn ich habe die letzten Tage, ja Wochen, teilweise damit zugebracht, ein bisschen ja runterzulaufen in der Nostalgiestraße und wieder ein bisschen Schach zu spielen. Und deswegen möchte ich heute sprechen über die Plattform, die ich dazu genutzt habe und was diese Plattform so alles im Angebot hat und warum das vielleicht für den ein oder anderen Schachinteressierten dort draußen eine ganz nette, gute Idee sein könnte, sich dort mal ein bisschen näher umzuschauen. Und dafür habe ich mir den Mann eingeladen, den wirklich noch niemand den Magnus Carlsson aus München genannt hat, André Peschke. Hallo André.
Hallo Jochen, ich bin froh, dass du jetzt den Rekord aufstellen wirst. Ja, wir besprechen Spiele ja häufig später als alle anderen, aber 5000 Jahre nach Release ein Spiel zu rezensieren, ist tatsächlich wahrscheinlich das Maximum, das möglich ist.
Das ist richtig. Und wenn wir es jetzt noch schaffen, eine Stunde über die Story zu reden.
Ja, genau. Ja, du kannst ja mal das Gameplay analysieren und dann hinterher so eine 7 von 10 geben.
Ja, so der, na, ich glaube, das Gameplay wäre bei mir tatsächlich eine 10 von 10, aber es erzählt halt wirklich echt eine stinklangweilige Geschichte.
Es kommt ja echt drauf an, vielleicht spielst du es auch einfach verkehrt. Du musst dich auch ein bisschen auf die Welt einlassen, Jochen.
Das ist natürlich richtig, ja, aber es ist halt immer Könige und Damen und Türme und Läufer und Springer und die armen unterdrückten Bauern.
Ja, aber die Dame ist die mächtigste Figur auf dem Spielfeld. Also es ist schon mal wahrscheinlich einfach eine woke Agenda, die da reingestopft wird.
Ja, aber trotzdem muss man ja sagen, ja, rum ist es erst, wenn der Kerl stirbt.
Ja, aber die Frau muss ihn beschützen, er kann nix, der eiert da immer so irgendwie ein Feld nur rum. Das ist typisch, das ist dieses liberale Entertainment-Konsortium, das uns hier...
Ey, die haben unser 5000 Jahre altes Spiel kaputt gewoked, oder was?
Ja, ich finde es unerträglich, wie Schach irgendwie immer zu so einer Predigt ansetzt, ja, mit seinen Powerfrauen da und so, bla bla bla.
Ja, und dann dieses ganze Schwarz versus Weiß, weißt du? Früher, ja. Als Schach noch komplett weiß war, ja, wo Weiß gegen Weiß gespielt genau. Hat, da war das viel besser.
Jetzt hier mit diesem Klassenkampf-Klischee ist da, ich verstehe nicht, ich weiß nicht, wer das noch spielen kann.
Echt, und auch quasi die Hälfte wieder schwarz, nur wegen der Diversity.
Ja, also ja, wahrscheinlich stimmt. Ist auch bald nicht mehr weiß, ja, so irgendwie, weiß ich nicht, Holzfarbe. Es ist einfach unerträglich, Jochen.
Es stimmt. Aber gut, ja, wir werden heute übrigens nicht, meine Damen und Herren, keine Angst, wir werden hier nicht Schach analysieren, auch wenn das mal eine interessante Analyse wäre, aber das wäre für einen anderen Tag und vielleicht für einen ganz anderen Podcast, sondern ich möchte heute ein bisschen sprechen über Chess.com, nämlich die Plattform, die größte Internetplattform, die es zum Schachspielen und Schacherlernen und sein Schachverbessern dort draußen gibt. Und dort habe ich mir nämlich jetzt, nachdem ich mal wieder so in der Freizeit ein bisschen eingestiegen bin, die Premium-Angebote angeguckt und dachte einfach mal, da das lohnt sich mal ein bisschen drüber zu reden, wie die sich so finanzieren, was deren Angebot ist und für wen sich da draußen das lohnen könnte, dort vielleicht auch mal für einige Zeit ein Abo abzuschließen, wenn man eben Interesse daran hat, entweder Schach richtig zu lernen oder sein Schachspiel zu verbessern oder einfach mal vielleicht auch sonst nur Lust hat, gegen Menschen aus aller Welt ein bisschen Schach zu spielen. Da machen nämlich ganz, ja, ganz interessante Dinge in der Zwischenzeit. Und ich habe festgestellt, das noch ganz kurz, dass Schach echt ein Sport ist, wenn man es jetzt so nennen möchte, der von der Digitalisierung sehr profitiert, gerade was das Lernen angeht.
Ich bin nur hier, um den Leuten zu erklären, dass Chess.com völlig unverdient in der Position ist, in der sie sich heute befinden, nur weil sie die richtige URL sich geholt haben zum richtigen Zeitpunkt. Scheißverein, brennen mögen sie, so.
Wieso möchtest du jetzt die armen Leute von Chess.com rennen sehen?
Es hat historische Gründe. Du kennst es schon. Ich habe vor Urzeiten habe ich ganz viel Internetschach gespielt. Ich weiß nicht, ob die Leute kennen die Story schon. Ich erzähle sie trotzdem nochmal. Ich habe ja vor langer Zeit deswegen angefangen, mal wirklich intensiv Schach zu spielen, um meinen Vater zu schlagen. Und nachdem mir das dann einmal gelungen ist, ja, ist mein Interesse dann aber auch sofort wieder verflogen. Was das Ziel war, erfüllt. Und dann habe ich gedacht, so, ja, okay, jetzt brauchst du also nie mehr so viel Schach spielen. Und zu der damaligen Zeit, das ist sehr lange her, da gab es auch schon Chess.com. Es gab aber auch einen Mitbewerber, wenn mich nicht alles trügt, war das 888chess.com. Frag mich nicht, woher diese seltsame Bezeichnung kam, ich weiß es nicht mehr. Aber, und das...
Das war ein Online-Casino, also, 888.com.
Siehste, und dann haben die ein Schachprogramm rausgebracht, wahrscheinlich als Werbung oder sowas. Und auf jeden Fall, deren Client, damals hat man noch nicht im Browser selbst gespielt, meistens, sondern man hat ja noch eigene kleine Programmchen runtergeladen. Und deren Client war so viel besser. Es war das beste Online-Schach auf dem Planeten zum damaligen Zeitpunkt. Es war hervorragend. Und Chess.com war ein Haufen Scheiße. Aber Chess.com hat sich hinterher durchgesetzt und hat, glaube ich, sogar den Schachteil von denen aufgekauft, inklusive unserer Accounts, die wurden dann eingestaubt.
Nein!
Ja, zu Chess.com, so wie damals, als, keine Ahnung, die PC Player eingestellt wurde und die Abos übernommen wurden von weiß auch immer wem. Und ja, ich habe Chess.com immer gehasst, weil deren ganze UI, deren Interface und auch der Look von denen war eigentlich immer scheiße. Und ich bin bis heute überzeugt, der einzige Grund, warum die sich durchgesetzt haben, ist, weil sie halt diese blöde URL hatten. Und deswegen hatten sie grundsätzlich, glaube ich, viel mehr Publikum und haben dann halt alles gekauft und platt gemacht. Und dann habe ich später von meinem Dad, der dort geblieben ist, auch gehört, dass sie sich durchaus gemausert haben. Aber meine Geschichte mit Chess.com endet schon an der Stelle. Ich habe sie immer gehasst.
An der Stelle dann mal Entwarnung, jetzt was die heutige Zeit angeht. Die Usability, das UI von Chess.com, würde ich sagen, ist mittlerweile echt extrem gut. Ich wüsste nicht, ich hätte jetzt gar nichts, was man großartig verbessern könnte. Ich habe die allermeisten Partien und auch die Lektionen und die Puzzles, die man dort machen kann, auf dem Handy gespielt und ich hatte nie in irgendeiner Form ein Problem. Das Brett, finde ich, ist wunderbar übersichtlich. Die Figuren lassen sich schön auseinanderhalten, selbst auf kleinen Bildschirmen. Das Bewegen der Figuren, selbst mit Touchpad eben auf dem Handy, mit Touchsteuerung, funktioniert einwandfrei. Ich habe mich nicht verklickt. Ich hatte keinerlei Probleme in der Hinsicht und das kann ich lediglich in der Hinsicht empfehlen und ich kann es in vielerlei anderen Hinsicht auch empfehlen. Meine letzte Begegnung mit Chess.com ist auch schon wieder einige Jahre her. Ich habe so alle paar Jahre sticht mich mal wieder der Hafer und ich krieg wieder Interesse an Schach für den Fall oder für die Leute, die jetzt vielleicht neuer dazugekommen sind, das nicht mitgekriegt haben. Ich habe als Kind und Jugendlicher im Verein Schach gespielt, auch nicht auf ganz niedrigem Niveau, würde ich jetzt sagen. Also das war nicht einfach nur so ein bisschen Hobby, sondern auch wirklich mit regelmäßig trainieren, Turniere spielen, Ligen spielen und so weiter. Und habe aber im Laufe der Jahre festgestellt, seit ich nicht mehr aktiv spiele, dass Schach nicht wie Fahrradfahren ist. Schach verlernt man. Und was man halt nicht verlernt, sind die Regeln des Ganzen. Die kann ich dir natürlich im Schlaf immer noch runterbeten. Aber du verlernst halt das ganze auswendig gelernte Wissen, weil bei Schach es halt nach wie vor extrem wichtig ist, sehr viele gerade Eröffnungszüge oder auch Endspielzüge, wenn es da nur noch wenige Figuren gibt, einfach und Varianten auswendig zu kennen. Was ist die beste Variante, um gegen Eröffnung XY zu antworten? Was gibt es für Optionen im Rahmen der Eröffnung?
Das ist der Teil, den ich scheiße finde. Den sollte man verbieten können. Ich möchte mit Menschen spielen wie ich, die auf sowas keinen Bock haben und die einfach nur intuitiv Schach spielen müssen, ohne auswendig gelerntes Wissen. Ich finde, das ist,
ja,
das
dann
ist
gehst
Cheaten,
du auf
das macht das Spiel kaputt.
Dann gehst du zum Beispiel auf Chess.com. Kostet noch nicht mal was für das, so wie du es spielen möchtest. Es ist tatsächlich sehr schön gelöst bei denen. Die haben halt so ein klassisches, also im Spielebereich würde man es ein Free-to-Play-Modell nennen. Außerhalb des Spielebereichs nennt man es wahrscheinlich Freemium. Was bedeutet, du kannst dir dort ein völlig kostenloses Konto anlegen. Und mit dem Konto bist du allerdings limitiert, was die Lernfunktionen des Spiels angeht. Was dich nicht limitiert, ist, dass du völlig unbegrenzt Partien spielen kannst, und zwar in allen bei Chess.com verfügbaren Zeiteinstellungen. Du kannst also, die Voreinstellungen sind 10 Minuten Bedenkzeit für dich und den Gegner. Du kannst du bis auf 60 erhöhen, wobei man sagen muss, beim Online-Schach, das war schon immer ein bisschen so, dominieren die schnellen Partien, also 10 Minuten und auch insbesondere die Blitz, also 5 Minuten oder gar weniger, sozusagen sogenanntes Bullet-Schach mit 3 Minuten oder weniger. Aber ich hatte jetzt keinerlei Probleme in dem Zeitraum, wo ich es jetzt getestet habe, einen Spieler oder einen Gegner zu finden auf jeder verfügbaren Zeiteinstellung, und die kannst du eben allesamt komplett durchspielen sozusagen, und du bekommst immer einen Gegner gematcht, der auf deinem Elo-Level ist. Jetzt sollte man dazu sagen, Elo ist ein Rating, das eigentlich vom Weltschachverband verwendet wird, einfach um die Spielstärke anzuzeigen. Das ist eine Zahl, die von dreistellig bis hin zu 3000 etwa geht, dann bist du auf Weltmeister oder auf Magnus Carlsson-Niveau. Meistens so 2000 irgendwas. Das sind schon die richtig, richtig, richtig guten. Und Chess.com übernimmt einfach dieses Rating. Und was es macht, ist, es matcht dich mit Spielern, die dein Rating haben. Du fängst gewissermaßen bei null an und wirst mit einem anderen Newbie zusammen gematcht. Und wenn du eine Partie gewinnst, dann steigt dein Elo-Rating. Und wenn du eine Partie verlierst, dann sinkt in der Regel dein Elo-Rating wieder, sodass du immer gegen jemanden spielst, der auf deinem Schachlevel sich befindet. Und das Matchmaking funktioniert, also ist weltweit, funktioniert absolut einwandfrei. Ich hatte eigentlich immer quasi so schnell einen Gegner.
Also, ja, kenne ich. Aber du bist natürlich dann nach oben gedeckelt. Ne? Das ist das Ding, wenn du hinterher irgendwo kommst du dann in die Sphären von Leuten, die halt irgendwie quasi Schach so ein bisschen, weiß ich nicht, professioneller, wie auch immer man das bezeichnen will, spielt, ne, und dann irgendwann bist du halt raus, ne? Und das ist das, was ich, wo ich immer denke, so ich hätte gerne irgendwas, das Leute rausfiltert. Wenn die dann wirklich einfach nur so quasi in dem Vorausberechnen von Zügen und so besser sind, das finde ich ja cool. Ich hasse nur den Gedanken, dass Leute einfach Dinge auswendig gelernt haben und deswegen schon sich in bessere Ausgangssituationen gebracht haben. Wo ich denke so, das ist scheiße. Um damit zu konkurrieren, müsste ich Dinge tun, die langweilig sind. Das gefällt mir nicht.
Naja, ob die langweilig sind oder nicht, da werden wir gleich dazu kommen. Also für dich wahrscheinlich in jedem Falle. Aber was das Matchmaking eigentlich ganz gut macht, ich habe es jetzt auch bei mir gesehen, weil diese ganzen auswendig gelernten Sachen, ich habe die nicht mehr drauf. Ja, ich kann dir im besten Falle noch eine italienische Eröffnung spielen. Das ist eine relative Standard- und einfache und recht aggressive Eröffnung. Aber die ganzen Verteidigungsvarianten wie Sizilianisch und Karo Kann und wie sie nicht alle heißen, die ich früher gekonnt habe, die sind alle weg. Und was Chess.com eigentlich ganz gut macht, ist, ich habe mich dann irgendwann auf dem Level eingependelt, wo ich einfach immer eine gewisse Herausforderung hatte, aber auch nicht den Eindruck hatte, ich spiele da jetzt gegen Leute, wie du es gerade gesagt hast, die mir hier theoretisch absolut meilenweit überlegen sind. Und dann habe ich für mich halt gesagt, so, und jetzt nehme ich das mal und gucke mal, wie weit komme ich denn mit den Lektionen, die hier drin sind. Und dann habe ich ein Premium-Abo abgeschlossen.
Ist denn das jetzt wirklich so, dass nur noch diese Lerneinheiten da drin sind? Weil früher war es zum Beispiel so, ich glaube, sogar am Anfang war es auf chess.com, warst du limitiert in der Anzahl der Partien, die du spielen konntest. Das hast du gerade gesagt, das gibt's nicht mehr. Mm-mm. Aber da gab es zum Beispiel auch die Turniere. Es gibt regelmäßige Turniere dort. Ich nehme an, dass es das immer noch gibt und so. Und auch wenn du bei den Turnieren teilnehmen wolltest, da gab es dann bestimmte, die konntest du nur als Premium-User quasi dich da einschreiben.
Also ich weiß, ich habe es auch gemacht, dass ich an Turnieren teilgenommen habe, als ich noch kein Premium-User bin. Ich weiß nicht gerade aus dem Kopf, ob es vielleicht noch spezielle Premium-Turniere gibt. Aber was du auch tust, ist, du siehst, ob einer deiner Gegner Premium hat. Und mir sind sehr wenig Leute mit Premium über den Weg gelaufen, was jetzt daran liegen kann, dass ich mich halt von ganz unten irgendwie hochgespielt habe. Aber ich lese auch nirgendwo hier jetzt gerade, dass es irgendwie besondere Turniere geben würde. Ich habe auch keine gesehen, aber ich will es jetzt nicht hundertprozentig ausschließen. Aber wirklich, das reine Spiel, das ist wirklich komplett, also der ganze spielerische Teil, der ist kostenlos. Was dann tatsächlich Geld kostet, ist die Geschichte mit sowohl A, die Partieanalysen, als auch B, die ganzen Lektionen, die es dort gibt. Also wenn man insbesondere sein Spiel verbessern möchte.
Die hatten sogar früher so ganz, ganz nette Sachen, wo du ein Turnier gespielt hast und der Gewinner des Turniers, der durfte dann gegen den bereitgestellten Großmeister spielen. Da gab es immer so eine Sonderaktion. Dann haben sie gesagt, ja, heute haben wir den und den da und wer das Turnier gewinnt, darf gegen den spielen. Kannte ich alle nicht. Aber es klang als wäre es cool für den Schachenthusiasten.
Ja, in der Zeit, ich meine, das ist ja auch die Plattform, bei der mittlerweile halt auch die Großmeister Online-Schach spielen tatsächlich. Die Plattform ist ja auch immer mal wieder so ein bisschen in den Medien gewesen, weil da gab es ja einige Betrugsskandale oder vermeintliche Betrugsskandale im Schach in den letzten Jahren. Ein Großmeister, der dort auf der Plattform, als er noch jünger gewesen ist, anscheinend betrogen hat und so weiter und so fort. Also das ist schon sozusagen, das ist die Plattform, die auch die richtig, richtig, richtig guten Leute, die auf Weltmeisterschaften spielen oder auf internationalen Meisterschaften, die für auch Turniere benutzen und auch für Partien benutzen. Das ist auch die Plattform, die mittlerweile die Weltmeisterschaften bei Twitch streamt. Also die haben schon so eine schöne Vormachtstellung.
Ist halt auch einfach bei Online-Schach, ja, ist quasi unvermeidbar. Ne? Wir haben damals auch ab und zu mal beschissen einfach. Also damals gab es sogar Plugins. Da gab es sogar Plugins, die du runterladen konntest. Und dann hat es dir in der Software die Züge angezeigt, die einen Schachcomputer ausgerechnet hat. Da sind sie dann aber zum Glück irgendwann erfolgreich dagegen vorgegangen. Aber du konntest natürlich immer auf einem zweiten Computer ein Schachprogramm laufen lassen.
Klar, du kannst eine, heute nennt man es, wenn man in the know ist, nennt man es die Engine. Ja, nicht mehr Schachprogramm oder Schachcomputer, sondern du kannst natürlich eine Engine laufen lassen. Also das könnte ich jetzt natürlich machen, das wäre halt völlig für den Hintern, aber wenn ich jetzt Lust hätte, könnte ich das freilich tun. Wobei Chess.com dort sowohl Analyse-Tools hat, als auch sehr Ben-freudig ist. Mhm. Ja, also wenn jetzt einer ständig die perfekten Züge macht, kann es sein, dass dein Konto halt einfach weg ist.
Also das sind meine Züge, Jochen, was kann ich dafür, wenn ich so gut bin?
Genau. Und da gab es jetzt auch, also wie gesagt, da kann man mal nachlesen, wenn man so an Schachdrama interessiert ist, einfach mal Schach und Cheating-Skandal oder so Betrugsskandal eingeben. Da gibt's auch die wildesten, auch bei Offline-Turnieren, da wurde dann einem vorgeworfen, und ich I kid you not, beim Offline-Turnier, dass er vielleicht irgendwelche Liebeskugeln im Hintern hätte, über die er Signale bekommen hat.
Die vibrieren, ja, ja. Es gibt ja die wildesten Es gibt auch die wildesten Geschichten von dem, was die Leute wirklich gemacht haben. Ich glaube, irgendwas mit so einem vibrierenden Ding im Schuh oder so. Aber
ja, ja.
Genau. Hast du das gar nicht bemerkt? Weil damals gab es das tatsächlich schon auch so häufiger, du spielst eine Partie und du hast ja häufig dann schon nach ein paar Zügen ein ganz gutes Gefühl dafür, was für ein Gegner das ist. Und du denkst dir so, ja, alles klar. Damit werden wir jetzt mal schön das Board aufwischen. Und dann mittendrin fängt er auf einmal an, brutal stark zu spielen und das Blatt zu wenden.
Ja.
Wo du dann so denkst, jetzt hat er den Schachcomputer angeschmissen.
Ja, das hatte ich ein oder zwei Mal in den ganzen Partien, wo ich gespielt habe, wo ich gedacht habe, deine Eröffnung ist voll für den Arsch, aber plötzlich fängt er im Mittelspiel an, die Züge rauszuhauen, wo ich mir denke so, okay, ja, und zwar nicht nur einen oder zwei, sondern dann halt ständig. Das kann dir halt schon mal passieren, das wird aber auf höheren Elo-Zahlen, also wenn du dranbleibst und ein bisschen besser wirst, wird das deutlich geringer, weil da werden dann auch Leute gemeldet und dann guckt sich Chess.com das an. Also das findest du halt insbesondere auf niedrigeren Levels. Dort findest du auch ständig Leute, die dich mit dem Schäferzug oder so matt setzen wollen, und du denkst dir dann halt so ein, also wenn du jetzt ich bist, denkst du dir beim ersten Mal so, fuck, wie hat man doch gleich den Schäferzug verteidigt? Das habe ich irgendwie seit, ja, so, ja, und dann beim zweiten Mal weiß man dann Bescheid und dann hat man sehr schnell eine viel bessere Stellung. Ja, also da gibt's alle möglichen Sorten, aber unterm Strich hat's einfach immer Spaß. Ich hatte auch nie irgendwie jemanden, der irgendwie geshit-talkt hat. Also da gibt's so eine kleine Chat-Funktion, wenn man eben gegen jemanden spielt. Also ich hatte auch nie jemanden, der mir irgendwie gesagt hat, was ich für ein Wichser bin, weil ich gegen ihn gewonnen hätte oder sonst welche Geschichten.
Keine Drängler. Ich spiele ja fast, also unter 10 Minuten spiele ich nix. Ich brauche immer lange zum Ziehen. Und ich hatte gerne Leute, die so, weißt du, wie mit dem Audi bis auf die Stoßstange des Vordermanns auffahren. Weißt du, so, jetzt komm, jetzt zieh, jetzt mach, was machst du denn? Wo ich das Gefühl hatte, das ist Teil der Spielstrategie, ja, den Gegner unter Druck zu setzen. Und ich so, nee, das ist nur ein Chat, Mann, ein Textchat, vergiss es.
Nee, das ist mir tatsächlich auch nicht über den Weg gelaufen. Aber dadurch, weißt du, wenn du jetzt eine 60-Minuten-Bedenkzeitpartie spielst, ja, warum sollte die jemand anderes spielen, der es eilig hat?
Ja, genau.
War halt idiotisch. Klar, vielleicht dann den Psychotrick machen, jetzt zieh halt endlich.
Genau. Also damals war so, glaube ich, 20 sogar das oberste Limit. Glaube, länger gab es da gar nicht, vielleicht noch 30. Aber das war so ein Ding, was es häufig gab. Und ganz wichtig, wie sind die Regeln, wenn der andere aussteigt? Weil was du sau häufig hattest, war auch, dass es ist klar, dass du gewonnen hast, und dann hört das Arschloch einfach auf, Züge zu machen. Und es sind noch irgendwie 10 Minuten auf der Uhr und der spekuliert drauf, dass du keinen Nerv hast, diese 10 Minuten abzuwarten, um diesen einen Sieg mitzunehmen, sondern dass du rausgehst und die andere Partie spielst.
Ja, das hatte ich gar nicht. Aber das wird's bestimmt immer noch geben. Aber ich meine, theoretisch kannst du das ja auch nicht limitieren. Also ich sag jetzt mal, du spielst eine 10-Minuten-Partie, jeder hat noch 6 Minuten auf der Uhr, und dann der eine steht auf verlorenem Posten und sagt, ich warte jetzt 5 Minuten, bis ich einen Zug mache. Es kann ja wirklich sein, dass er 5 Minuten nachdenken muss.
Ja, ja, genau. Also. Ja,
aber das ist mir einfach nie passiert.
Okay, weil das war damals echt so.
Keine Ahnung, über 50 Partien.
Das waren halt so die Leute, die dann versuchen, irgendwie ihr Rating irgendwie zu retten, weil da ist es ja wirklich so, ne, wenn du verlierst, dann sinkt ja auch dein Elo-Wert hinterher vielleicht. Je nachdem auch, wie groß die Diskrepanz zwischen dir ist, und dem, gegen den du spielst. Und das jetzt war jetzt nicht irgendwie andauernd oder sowas, aber das war schon etwas, was immer wieder aufgetreten ist. Weil
das gibt's aber live, ja.
Viel drüber gelästert, so, oh komm, du dummes Schwein, ey, du bist am Ende, jetzt gib einfach auf!
Ja, das gibt's aber live tatsächlich auch. Ja, vielleicht nicht ganz in dieser Ausprägung, aber da werden auch solche Psychotricks gespielt. Also, wir fassen zusammen. Kostenlos kann man kann man so viel Schach spielen, wie man möchte, hat das komplette Matchmaking, man hat alle Zeiteinstellungen, man kann auch, also Schnellschach, Bulletschach und so weiter, die ganz schnellen Varianten gehören da auch dazu. Und man kann auch Fernschach spielen. Das bedeutet, dass man eben mit jemandem spielt und dann kann man sowas einstellen wie pro Tag einen Zug oder so. Also das klassische Fernschach sozusagen in digitalisiert, was man früher zum Beispiel via Telefon oder via Brief gespielt hat. Das geht also auch.
Also das Asynchrone.
Genau, das Asynchrone Spielen. Jetzt kommen wir zu den Premium-Mitgliedschaften. Die sind nämlich ganz interessant. Sie haben natürlich 3 Stufen, Gold, Platin und Diamant. Und Diamant ist das höchste und Gold ist das niedrigste. Und was diese Stufen erstmal insbesondere bieten, sind Taktikaufgaben und Lektionen. Und zwar beides schon auf Goldstufe unbegrenzt. Gold kostet 7 € monatlich, Platin kostet 11 und Diamant kostet 17,99 bei monatlicher Zahlweise. Wenn man jährlich bezahlt, wird es 42% rabattiert. Das sei an dieser Stelle gesagt. Und wie gesagt, bei Gold sind die unbegrenzten Taktikaufgaben, unbegrenzten Lektionen. Bei Platin kommen unbegrenzte Partieanalysen dazu. Und was ebenfalls noch dazu kommt, beides ist keine Werbung, aber ich hatte beim Freemium, also bei Free-Modell nie ein Werbeproblem bei chess.com. Überhaupt nicht. Also es schaltet auch noch die Werbung aus und es werden alle Bots freigeschaltet, weil chess.com eine ganze Reihe von, sie nennen es so KI-Persönlichkeiten, besitzt, deren Spiel sich auch ein bisschen variiert. Und wenn man halt gegen einen bestimmten Gegnertypus zum Beispiel spielen will, ja, um sein Schach dagegen zu verbessern, dann können diese Bots durchaus ganz hilfreich sein. Wichtiger sind aber die Taktikaufgaben, die Lektionen und bei Platin die Partieanalysen. Weil was bei der Partieanalyse gemacht wird, es wird halt geguckt, zum Beispiel du bekommst eine Auswertung deiner Partie, wie viele deiner Züge waren gut, wie viele Fehler hast du gemacht, wo hast du die Fehler gemacht und so weiter. Und gerade bei den Taktikaufgaben und Lektionen, da steckt halt das drin, was man benötigt und was man früher so von der Pike auf zum Beispiel in einem Schachverein gelernt hat, was du halt einfach benötigst, um dein Spiel zu verbessern. Nämlich einmal im Rahmen eben dieser Lektionen verschiedene Eröffnungen kennenlernen, verschiedene Endspiele kennenlernen, ja, wie spiele ich mit, keine Ahnung, 2 Bauern gegen 2 Läufer zum Beispiel, wie kriege ich Bauern in einem Endspiel, wenn nur noch wenige Bauern übrig sind, nach Hause, um sie in eine Dame umzuwandeln, all diese Geschichten, wenn man halt sein Schach verbessern will, muss man sich das drauf schaffen und die Lektionen, die chess.com dort anbietet, gibt's eine ganze Bandbreite davon, also angefangen von wie bewegen sich die Figuren, wenn man das Spiel wirklich von der Pike auf lernen möchte, bis hin eben auch zu ungewöhnlichen Varianten, zu Fallen, die einem gestellt werden können, zu Vorteilen, die man sich aus ungewöhnlichen Varianten rausholen kann. Also ich würde sagen, wenn man sein Schachspiel verbessern möchte oder es richtig lernen möchte, dann kann man das hier wirklich sehr, sehr gut machen. Und die Taktikaufgaben, die kann man sich so vorstellen, dass man eben eine Aufgabe bekommt, eine Stellung auf einem Brett bekommt und dann eben die Aufgabe lautet zum Beispiel Matt in einem Zug. Das sind so die Einstiegsklassiker und später dann sowas wie Matt in 3 Zügen und so weiter. Und diese Taktikaufgaben, die haben wir auch früher schon im Schachverein ständig gemacht, weil die halt sozusagen die praktische Anwendung des theoretisch Gelernten darstellen und die wirklich sehr, sehr gut sind, um ein gutes Auge für Stellungen auf dem Brett zu entwickeln und verschiedene Möglichkeiten auf dem Brett zu identifizieren. Also das ist sozusagen das Herzstück des Ganzen, und das funktioniert gerade in der interaktiven Variante, funktioniert das sehr, sehr ausgezeichnet, wenn man halt nicht ständig ein Brett neben sich braucht, wo man für die Taktikaufgabe jetzt vielleicht erstmal diese Aufgabe, so haben wir das halt früher gemacht, du hast halt eine relativ komplexe Aufgabe, jetzt nicht so matt in einem Zug, und dann hast du dir das erstmal auf dem Schachbrett hingestellt, damit du eben unterschiedliche Züge ausprobieren konntest und eben gucken konntest, okay, wenn ich den ziehe und er zieht den und ich ziehe den, und danach hast du es wieder zurückgebaut, und das funktioniert halt in der digitalen Variante, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, funktioniert das halt viel besser und viel schneller und profitiert da echt von der Digitalisierung.
Ich kenne das noch als Schachrätsel, ist auch einfach nett, so als Knobelding. Mhm. Ich hatte mal ein riesiges Buch nur mit so Schachrätseln in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, so DIN A 3 oder sowas, also Riesenwälzer, wo dann halt auch das immer aufgedruckt war und sowas, das ist tatsächlich immer nett. Wie ist das mit dieser Analyse? Versteht das denn jemand, der noch nicht geschult ist, oder ist das jetzt irgendwie, da steht dann so, ja, und hier, ne, und dann Fianchetto da und weiß der Geier was, und er sitzt
also
da und
man,
sagt so,
man,
hä?
Man versteht es schon. Vielleicht ganz kurz zu den Taktikaufgaben. In der kostenlosen Variante sind 3 täglich dabei. Mhm. Also
Daily Quests.
So mal eine machen kann man schon. Genau. Sozusagen, ja, sie haben auch eine kleine Gamifizierung. Du kannst auch Erfolge freischalten und so weiter in diesem ganzen Ding. Das war mir halt einfach nur völlig egal. Und du hast halt unlimitierte, und die haben ein paar tausend davon, von diesen Aufgaben hast du halt in der Premium-Mitgliedschaft dabei. Was war jetzt nochmal die Frage?
Ob die Analysen verständlich sind für jemanden, der ungeschult ist.
Die Analysen sind verständlich, ja. Sie sind aber sinnvoller für jemanden, der schon einen Schritt weiter ist. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zum Knackpunkt. Die mit Abstand beste Funktion, insbesondere für Menschen, die neu im Schach sind oder lange nicht gespielt haben oder sich wirklich verbessern wollen von einem eher niedrigen Niveau. Ich sag mal, wer jetzt auf einem höheren Niveau Schach spielt, dem werde ich hier sowieso nichts erklären, was er nicht schon weiß. Aber wer jetzt einfach sagt, ich habe da mal Interesse daran und ich will das auch richtig lernen, die mit weitem, weitem Abstand beste Funktion und die schönste Digitalisierungsfunktion des Ganzen, die haben sie natürlich in das 17,99 monatlich Diamant-Abo gepackt. Das ist nämlich der sogenannte Trainer oder Coach. Was bedeutet, du spielst eine Partie gegen irgendjemanden und danach kannst du diese Partie analysieren mit einem Trainer. Was bedeutet, du lässt einfach die Partie nachlaufen und der Trainer sagt dir zu jedem Zug, war das ein guter Zug? War das ein schlechter Zug? Was wäre der beste Zug gewesen und welche Alternativen hätte es hier gegeben? Und das ist halt.
Das ist ein Computertrainer, ne? Kein Mensch.
Genau, ist ein Computertrainer. Und das ist halt wirklich perfekt, um deine eigene Partie, vielleicht auch noch die, die du gerade gespielt hast, nochmal nachzuspielen und wirklich anhand von einzelnen Positionen zu sehen, okay, ich habe das gespielt, besser wäre das gewesen, weil dann hätte ich das und das und das machen können. Und das ist halt was, wo du jetzt früher gesagt hättest, das ging halt einfach nicht. Beziehungsweise, wenn es gegangen ist, dann musstest du halt, da hast du halt früher offline, hast du halt immer die Partien notiert auf so einem extra Blatt dafür, damit du die halt auch zu Hause nachspielen kannst. Aber dann musstest du ja jetzt schon einen Trainer da sitzen haben, der deutlich besser ist als du, der dir anhand von einzelnen Stellen dann sagt, ja, da war dein Fehler, weil da hättest du das und das machen müssen. Und das halt heute, der Trainer wird auf einer Engine basieren, das halt heute einfach mit so einer, ja, letztlich KI, wenn man so will, zu machen, das funktioniert halt so viel besser und das hilft auch so viel besser, um wirklich Schwachstellen auszumerzen, um zu sehen, wo man Fehler gemacht hat, was man hätte besser machen können, was man übersehen hat.
Hast du ein Beispiel?
Das ist eine absolut.
Was hat er dir gesagt, was du gedacht hast? Ach so, ja, na klar.
Na, er sagt, ja, so funktioniert Schach nicht. Du guckst jetzt die Partie an und du spielst Dame auf irgendwas, weil du, was weiß ich, den Läufer angreifen möchtest, zum Beispiel. Ja, und hältst das in dem Moment für einen guten Zug. Ja, und dann guckst du dir die Partie nochmal an und dann sagt er, hier an dieser Stelle hättest du aber, was weiß ich, da hast du hier aber irgendetwas entblößt, was du hättest nicht machen müssen. Also der sagt dir jetzt keine komplett neue Strategie, sondern der analysiert halt jeden einzelnen Zug. War das in der Situation ein guter Zug? Und dann kannst du halt zurückgehen und kannst gucken, warum habe ich denn eigentlich den gespielt?
Was? Ja, genau. Ich will nur mal so zur Veranschaulichung, weißt du?
Ja.
Genau. Also nur, dass die Leute mal hören, wie das denn klingt, dieses Feedback, dass er da sagt und sowas. Weißt du? Also genau so, dass du halt sagst, so, guck mal, jetzt hast du da aber hier an der Stelle was ungedeckt gelassen oder du hattest vorher, keine Ahnung, die Felder dominiert, aber jetzt hast du da eine Lücke gelassen, wo der Gegner vorrücken kann und so weiter.
Und sogar noch besser ist die Geschichte, also so sehr ins Detail, jetzt hast du da eine Lücke gelassen, geht er meistens nicht, du hast eher aber was ich ganz interessant finde, ist halt, also du kannst dann schon weiterspielen sozusagen, was wird der Gegner machen und so, das musst du dir dann halt angucken, aber was halt super gelöst ist, ist, du kriegst erstmal gezeigt, du guckst dir deine Partie an und dann sagt er, Fehler. Und dann sagt er dir im nächsten Schritt noch nicht, warum das ein Fehler war. Das kannst du dir dann optional anzeigen lassen. Aber was sogar noch viel besser funktioniert, wenn du dich halt reinfuchsen willst und lernen willst, ist, du siehst, okay, das ist ein Fehler. Und dann setzt du dich hin und sagst, warum ist denn das ein Fehler? Und dann kannst du anfangen zu überlegen und so wirst du besser beim Schach. Mhm. Ja. Und das ist auch sehr...
Das kenne ich sogar noch von früheren Ausgaben von, ich glaube, Fritz. Ne? Fritz, bekanntes deutsches Schachprogramm. Mhm. Das konnte das irgendwann auch mit diesem Fehler und da, dass er das highlightet und sonst was. Kann er das, macht er das nur für dich oder macht er das auch für den Gegner, indem er dir sagt, hier hast du eine Chance verpasst. Also hier hat dein Gegner einen Fehler gemacht, aber du hast den nicht exploited.
Das ist eine gute Frage. Ich hab's gar nicht probiert.
Weil du kannst ja dann häufig so einfach auch die Seiten wechseln und dann die Analyse auf die andere Seite anwenden. Ich meine, dass das Fritz das damals auch konnte, dass man sagen konnte, alles klar, und jetzt analysier bitte mal für die schwarzen Figuren.
Da fragst du eine gute Frage, das kann ich dir so pauschal nicht sagen, das muss ich nachgucken, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, um zu gucken, ob das überhaupt geht.
Okay, aber ja, mal gucken. Ja. Aber es ist ja auch so oder so eine coole Funktion.
Ja, es ist eine super Funktion, wenn man eben Schach lernen möchte oder eben besser werden möchte. Und das ist auch übrigens befriedigend, wenn du dann irgendwie durchspielst und dann sagt dir der Trainer, brillanter Zug, und so. Genau, und was es in der Diamantmitgliedschaft auch noch gibt, was halt super ist, sie nennen das Einblicke, das sind also noch tiefere Partieanalysen. Da siehst du zum Beispiel, kannst du sowas abschätzen wie gesehene und verpasste Schachmatts. Und dann kannst du dir die einzelnen Stellungen anzeigen lassen, in denen du ein Schachmatt übersehen hast. Ja, oder du kannst gefundene und verpasste Gabel. Also eine Gabel beim Schach ist zum Beispiel, wenn du mit einem Bauern einen Läufer und einen Springer angreifst und sozusagen eine dieser beiden Figuren gewinnst, ja, so quasi wie so eine gezackte Gabel halt, weil er nur eine davon wegbewegen kann. Und sowas kannst du dir zum Beispiel anzeigen lassen mit den Stellungen, in denen das, mit den wirklichen Partien, die du gespielt hast. Du bekommst eine Übersicht über die Qualität deiner Züge, ja, wie hoch ist der Prozentsatz deiner guten Züge, deiner sehr guten Züge, der besten Züge laut Engine oder eben der Patzer oder der Fehler oder wo du den Sieg, wo du eigentlich schon gewonnen hattest und es irgendwie noch verloren hast. Du bekommst eine Übersicht darüber, wie häufig du Figuren ziehst, wie häufig du rochierst, ja, also eine Rochade machst und so weiter und so fort. Und anhand dieser Daten, auch da wieder für jemanden, der sich wirklich verbessern will, kannst du halt einfach zum Beispiel sowas abschätzen wie ein, ich benutze meinen Springer zu wenig, ja, oder ich mache zu viel mit der Dame. Und so weiter und so fort. Also auch da, diese 17,99 oder wenn man es wirklich lernen will, hat 42% rabattiert im Jahresabo. Da sind es dann irgendwie noch 10 Euro irgendwas, wenn ich das richtig überschlagen habe. Die sind schon echt, echt gut. Ja, also ich habe mir jetzt ein Jahresabo für mich abgeschlossen, weil ich jetzt schon wieder ein bisschen drinstecke und merke halt so verbessere ich meinen Schach auch und mir macht es Spaß, wieder das Ganze zu verbessern, sind halt ein Zehner im Monat. Es gibt übrigens eine 7-tägige kostenlos Periode, in denen man sich das angucken kann.
Nice, ja, das gab's glaube ich schon immer. Das kommt mir alles bekannt vor. Also die 7 Tage kostenlos und so weiter und so fort. Ja, nice. Das ist so, wenn man dann erstmal so ein bisschen drin ist, ist es halt manchmal sauspannend, finde ich. Also so gerade so Online-Schach, wenn es dann so am Schluss so, vor allem dieses Warten, du hast irgendeine Falle gestellt und so, bitte seh es nicht, bitte seh es nicht, bitte seh es nicht. Und das, ach shit, hat's gemerkt.
Ja, also ich hatte jetzt auch eine ganze Reihe von wirklich schönen, spannenden Partien, klettere mich gerade so ein bisschen auf die 1000 plus Elo hoch, ja, das ist jetzt echt nicht sonderlich viel und wer jetzt denkt, ja, von früher hat er angeblich relativ hochwertig gespielt und so, wie gesagt, diese ganze Theorie ist völlig raus. Es ist immer wieder interessant, was dann plötzlich geht, wenn dann plötzlich feststellst, warte mal, den Kram im Endspiel, ja, also wenn nur noch wenige Figuren übrig sind, den habe ich noch vergleichsweise gut drauf, aber frag mich nicht, wie eine sizilianische Eröffnung geht. Und da bin ich halt gerade so ein bisschen dabei und es macht wirklich Spaß. Du hast super schnell einen Gegner, der halbwegs auf deinem Niveau ist. Die Partien sind echt cool. Und ich mache das jetzt so zwischendurch, ja, wenn ich mal in der Straßenbahn sitze zum Beispiel, oder wenn ich 10 Minuten irgendwie Luft habe, wird schnell eine Partie Schach angeschmissen. Ja, man kann seine Zeit echt schlechter verbringen als mit einer Partie, die oder mit einem Spiel, das wirklich auch noch den Geist schult.
Also ist halt super. Also ich hab da nur die besten Erinnerungen dran. Es gibt, glaube ich, inzwischen Zweifel, ob diese ganzen Spiele wirklich den Geist allgemein schulen oder einfach nur eine ganz bestimmte Art, nämlich Schach trainieren. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall einfach unterhaltsam. Ist halt einfach geil. Schach ist einfach ein geiles Spiel. Kann man nichts sagen. Hab schon wieder fast Lust, wenn ich dir nur zuhöre.
Ja, und insbesondere cool ist es, wenn man merkt, man spielt, das ist mir neulich passiert, ich habe gegen jemanden gespielt, bei dem ich gedacht habe, keine Ahnung, warum der auf meinem Level war, aber der war deutlich besser als ich und wurde dann irgendwann arrogant. Und dann habe ich ihm wirklich, wie du es gerade gesagt hast, eine Falle gestellt, ja, in der Hoffnung, die einzigen Shot, die Partie zu gewinnen, ist, dass er wirklich so überheblich gerade rangeht, wie ich denke, und yes! Ah, ich mag es.
Die gab's früher auch schon.
Ja.
War super. Die Schweinchen haben wir sie immer genannt. Das war immer spitze. Da haben wir dann auch zu zweit immer gespielt, um die Chancen zu erhöhen. Guck mal da, du könntest da und da und so. Das war immer cool. Also wenn die Leute dann im Chat abgehen und dann trotzdem noch verlieren, ist es immer ganz hervorragend. Die fühlten sich dann auch immer so richtig gut, wenn sie verloren haben. Das war hervorragend. Gibt natürlich dann auch umgekehrt die Smurf-Accounts, ne? Das hat mein Vater auch immer gemacht, das Schwein, der war schon echt gut im Schach und der hatte aber zwischendrin keinen Bock, sich anzustrengen und dann hat er halt so mit einem zweiten Count mit einer niedrigen Elo-Zahl gespielt, um irgendwelche Leute einfach so mit einem halben Auge neben dem Fernsehgucken wegzumachen.
Okay, das muss ich gestehen, habe ich schon früher nicht verstanden. Ich habe es immer gehasst, gegen Leute zu spielen, die deutlich schlechter sind als ich.
Das war für
das
den
war
halt
so langweilig.
Diese Casual Games für Hausfrauen, weißt du? Also er wollte einfach irgendwie, glaube ich, eine Beschäftigung nebenbei.
Ja, okay. Also ein Cookie-Clicker.
Ohne sich zu fokussieren. Ja, genau.
Ja, so ein Cookie-Clicker.
Einfach so mal nebenbei so einen, weiß ich, 900er-Typen oder so einfach wegfegen. Musste sich nicht anstrengen, musste nicht wirklich aufpassen.
Ich könnte dir auch heute noch die Namen sagen, was ich natürlich jetzt nicht tun werde, ja, weil es sind ja reale Menschen hier, die wir früher, also jetzt die Kumpels, mit denen ich im Schachverein war, gehasst haben, weil sie scheiße waren, also so wie wir natürlich im, weißt du, 12-jährigen Überheblichen, ja, ihr könnt ja gar nichts und so, weil sie also nicht sonderlich gut waren, aber ewig Bedenkzeit immer gebraucht haben. Ja? Mhm. Und die Namen könnte ich, die drei Namen, die da berüchtigt waren, die könnte ich dir heute noch sagen, so sehr haben die sich eingebrannt.
Einer ist André, ne? Also.
Ja, ja, ich habe tatsächlich mit einem André zusammen im Schachverein gespielt, aber der war einer von uns.
Ja, ich brauche immer relativ lange, weil ich auch über Züge immer viel zu lange nachdenke. Also alle Schnellschachvarianten sind überhaupt nicht geeignet für mich. Da bin ich auch unglaublich scheiße drin, weil ich sie natürlich auch nie gespielt habe. Also ich bin wahrscheinlich in keinem davon jemals richtig gut gewesen und bin heute garantiert auch unter aller Sau. Aber ja, so, also ich habe immer mindestens eigentlich 20 Minuten Partien gespielt, weil es immer dieses Ding gibt, wo ich dachte, ja, aber das und dann hier und dann, ja, aber was ist, wenn er das macht, was mache ich denn dann und sowas. Und das ist.
Ah, ich war immer im Blitz am deutlich am besten. Ja, also bei Turnierplatzierungen und so. Und ich war meistens am schlechtesten da in den Ligenspielen, die wir dann gemacht haben. Also wurde dann jeden Sonntag gegen einen anderen Verein spielst, weil da war häufig sowas wie 90 Minuten Bedenkzeit plus, wenn du danach noch so und so viele Züge gemacht hast, nochmal irgendwie 60 Minuten obendrauf und ich halt einfach die Geduld schon damals nicht hatte, so ein alter Mann, zieh endlich! Weil beim Schach ist es so, oder war es zumindest damals so, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, da kannst du tatsächlich, wenn du in der aktiven Mannschaft, kannst du auch als 12-Jähriger schon sein, wo du jetzt beim Fußball sagen würdest, er musste ja mindestens mal 16, 17 oder so sein und dann spielst du halt gegen irgendeinen 60-Jährigen, ja, der den natürlich, oder wahrscheinlich war er nur 40 und man dachte mit 12, er ist schon 95 oder so und dann sitzt halt da, boah, überlegt der wieder ewig.
Ja, genau, das ist halt auch immer, wenn der Skill-Gap groß ist, ne, also wenn ich gegen meinen Vater gespielt habe, das hat ihn auch immer wahnsinnig gemacht, weil für den war schon klar, dass das halt alles für einen Arsch ist und ich so, ja, aber ich finde noch was. Ich finde noch was, also, da ist nichts.
Ja, schlimm.
Ich finde noch
und
was,
sitzt,
da ist nichts.
Du sitzt dann da, nee, du bist tot.
Ja, genau.
Ja, nein, du bist. Ja,
ich bin erst tot, wenn ich gezogen habe.
Ja, das sind die Schlimmsten. Gib halt auf, wenn du verloren hast.
Aber ich sehe es noch nicht. Weißt du, das ist ja das Fiese. Da sitzt jemand und sagt dir, ja, da ist nichts zu machen, du bist gleich tot. Ich so, na, also bitte, ich habe noch mindestens noch locker 15 Optionen, die ich hier sehe. Moment mal, das muss alles erstmal durchgeprüft werden.
Ja, aber ich würde sagen, ja, dann müssen wir das gar nicht hier groß in die Länge ziehen. Ich wollte das nur mal hier im Rahmen als unseres Projektes als kleine ungewöhnliche Wertschätzung vorstellen, weil ich wirklich sehr positiv überrascht war, wie viel Spaß es mir wieder macht, hier Schach zu lernen. Und übrigens auch die Lektionen, die es dort gibt. Man kann sich in der Regel dann auch immer wieder die Züge zurückspulen und wieder vorspulen. Also ich fange langsam wieder an, ein bisschen Theorie-Grundkenntnis mir zu erarbeiten, und so eine schöne Schachpartie, wenn man so ein bisschen einen gewissen Wissensstand besitzt, auch gegen jemanden zu spielen, der den gleichen besitzt, einfach ein cooles, schnelles Matchmaking hinzukriegen, ist einfach gerade meine ideale Zeitbeschäftigung. Ich mache das teilweise auch, wenn ich mit den Hunden laufen bin, ja, irgendwo im Feld. Ja, wenn Scout dann irgendwo rumturnt, die haut mir sowieso nicht ab. Ja, und Scout macht mal eine halbe Stunde Scout-Sachen und darf Hund sein, und ich latsch da über den Feldweg und spiele ein oder zwei Partien Schach. Es ist herrlich.
Super. In Zukunft bin ich der Einzige, der noch irgendwie bei dem Wochenmeeting geistig anwesend ist und ansonsten über so ein Mechabellum, blub, Schach, blub.
Ja, Matt, ich meine, ich bin ja ganz ermattet, André, was du da so erzählst.
Ja, genau. Ja, so zwischendrin. So, und dann könnten wir ja Mittwoch um 10 Uhr, also, was macht er denn da?
So. Ja, so richtig. So, hä? Wieso ruschiert der denn da?
Passt dir 10 Uhr nicht? Was mir nicht passt, ist, dass der Springer auf einmal, wieso Springer am Rande, was eine Schande, hat er das noch nie gehört?
Ey, so hieß es bei euch, bei uns hieß es, Springer am Rand bringt Kummer und Schand.
Ja, siehst du, die Sinnsprüche, ja, die sind ja überall ähnlich anscheinend.
Ja, die kriegt man auch nicht mehr raus, wenn du die als Kind einmal gelernt hast.
Ja, wahrscheinlich. Das ist so wie die Haribo-Melodie.
Gut, meine Damen und Herren, dann, bevor Sie jetzt mit der jetzt habe ich die Haribo-Melodie im Kopf, du Arsch.
Gern geschehen.
Oh, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen geht's nicht wie mir, und ich hoffe, ihr hattet vielleicht ein bisschen Freude an dieser Episode, an dieser etwas ungewöhnlicheren Wertschätzung, und vielleicht hat ja der ein oder andere von euch Lust bekommen, ein bisschen Schach zu spielen. Das Spiel der Könige, ja, nicht umsonst nennt man es so, ja, heute vielleicht sollte man sagen der KönigInnen. Ah, wer da Lust hat, ich kann es nur empfehlen. Ja, ich war sehr positiv überrascht, und an dieser Stelle natürlich wie immer vielen Dank, dass ihr Unterstützerinnen oder Unterstützer dieses Podcasts seid. Ohne euch wäre das hier alles gar nicht möglich. Ihr seid die Allerbesten, aber das wisst ihr ja eh schon. Bis dahin.